Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Samstagabend auf dem Eis, jetzt bis um 7 Uhr mit unserer Sendung Zwischenhalt. Ein neuer Kulturweg erinnert an die bewegte Geschichte der Täufer im Berner Jura. Die Täufer gehören zum radikalen Flügel der Reformation. Mit der Erneuerung von Zwingli ist es ihnen zu wenig schnell gegangen. Sie haben den Glauben anders leben. Und das hat sie schon kurz nach der Reformation im 16. Jahrhundert zu den Verfolgten von der Behörde und der Staatskirche gemacht. Zuflucht gefunden haben sie zuerst im Emmital und später in den Höggen vom Berner Jura. Und genau durch diese Gegend führt jetzt der neue Kulturweg. Mit den Wanderschuhen kann man dort die Geschichte der Täufer kennenlernen. Der Michael Sali hat für uns den Weg gemacht.
Man muss mögen laufen auf dem Chemin des Anabaptistes. 33 Kilometer lang kann man durch das Land der Täufer, den Mennoniten, wandern. Auf dem jüngsten Kulturwanderweg von Via Storia über die weichen Jura-Hügel vorbei an offenen Weiden durch prächtige Wälder. Und dabei eintauchen in eine Gegend, wo die verfolgten Täufer vor 400 Jahren haben Zuflucht gefunden und haben angefangen zu beleben. Aber erst wenn man ihre Geschichte ein bisschen kennt, gehen wir als Wanderer unterwegs die Augen auf. Und aus Kleinigkeiten setzt sich eine Geschichte zusammen. Der Pierre Zürcher von der Mennonitengemeinde Sonnenberg zwischen Saint-Sebon und Tavannes erzählt.
Sie haben viele Lindenbäume gesetzt. Bei den Häusern findet man gerne Lindenbäume. Weil aus den Lindenblüten konnte man Tee machen. Und die Linden finden fast bei jedem Täuferhaus einen Lindenbaum. Oder einen Ahorn. Die Ahorn auch nicht nur wegen dem Laub, auch wegen den Bienen. Die finden, wenn man alte Fotos sieht von früher, findet man fast bei jedem Täuferhaus ein Bienenhaus. Bienen haben sie gerne gehabt. Und was man auch findet, bei alten Fotos, Familienfoto ist meistens das Ross dabei. Das Ross war fast ein Stück von der Familie gewesen, weil das Ross war so wertvoll gewesen, für am Sonntag zur Predigt zu fahren, im Winter mit dem Schlitten oder im Sommer mit dem Wägeli. Sie sind weiter weggegangen zum Gottesdienst, die alten abgelaufenen Höfe.
Es erstaunt darum nicht, dass die Täufer sich in der Zucht der starken Freiberger Ross besonders verdient gemacht haben. Und wenn man die grünen Felder sieht zwischen den Jurahügeln, dann sei auch das ein Verdienst der geschaffigen Täufer.
Vorletzt hat der Protestant gesagt, vom Emmental, eigentlich hat man den Täufer viel zu verdanken, dass sie die Bergbetriebe so hergestellt haben, dass die Landgegend fruchtbar sind heute, Familienexistenzen sind, dank den Täufern. Weil sie eben gepflügt haben, gerodet haben und eben urbar gemacht haben.
Hier im Jura sind sie getötet worden, die Täufer. Hier hat man sie einigermassen in Ruhe gelassen. Und so ist in den schwach besiedelten, waldigen Gebieten vom Jura in den Jahren nach den ersten Besiedlungen quasi ein blühendes Reservat für Andersdenkende entstanden. Auf der Wanderung kommt man am Täuferarchiv von Pierre Zürcher vorbei. Mehr erfahren über die bewegte Geschichte der radikalen Reformierten. Da liegt zum Beispiel die Froschauer Bibel, die für die Täufer von grossem Wert ist.
Wir sehen, dass zwei Theologen, Professoren, mit Mitarbeitern von Luther, die Bibel übersetzt haben vom Lateinischen, und sie ist schnell in die Schweiz gegangen zum Christoffel Froschauer, um zu drucken. Und ist 5 Jahre vor der Lutherbibel rausgekommen. Mhm. Und die Täufer haben sehr Wert darauf gelegt, wahrscheinlich weil zwei näher zum Täufertum über sie, die angefangen haben, Professoren.
Und wegen den unterschiedlichen Lesarten der Bibel ist es eben schon kurz nach der Reformation zum Bruch gekommen mit den abtrünnigen Täufern, die den Gedanken der Reformation anders interpretiert haben.
Eigentlich muss man sagen, die Ersten sind als Querschläger angeschaut worden, weil sie nicht den Kriegsdienst verweigert haben und nicht der Schwur, der Eid wollten schwören. Und vor allem haben sie Kindertauf verneint. Kindertauf sind nicht biblisch, sind nicht recht, nur Glaubenstauf. Und weil sie nicht Kinder zur Taufe gebracht haben, sind sie auch nicht registriert gewesen. Durch die Taufe war man Schweizer Bürger gewesen. Jetzt haben die ihre Kinder nicht zur Taufe gebracht, dann sind sie nicht registriert gewesen.
Menschen ohne Heimat, ohne Papier. Viele sind von Zürich ins Emmental geflohen und dann weiter in Jura oder ausgewandert nach Amerika, wo noch heute staatliche Mennonitengemeinden leben. Ein Täuferleben war lange ein Leben auf der Flucht. Davon zeugt eine einfache Herdöpfelpresse, die man im Archiv findet.
Die haben Herdöpfel geschwellt, es ist da geschrieben. Und dann haben sie die hier durchgedrückt, dann hat es Würmchen gegeben. Und die Würmchen haben sie vom Ofen getrocknet. Im Falle der Flucht Lebensmittel mitzunehmen.
Mit vollem Wissensrucksack geht es wieder zurück auf den Weg. Über die Täuferbrücke zum Beispiel, wo die Legenden über sie sagt, Täufer haben sich dort getroffen, heimlich zum Betten und sich beraten. Oder zur Queue du Glacé, zu dieser Eishöhle im Schermen vom Chasseral, wo man sagt, dass Täufer dort Lebensmittel haben aufbewahrt. Alles so gut wie möglich dokumentiert von Via Astoria. Der Pierre Zürcher, selber Mitglied von der immer noch weifen Täufergemeinde im Berner Jura, freut sich über gewundrige Wanderer.
C'est génial. Ça fait revivre l'histoire. Das ist genial. Das macht unsere Geschichte drauf zu leben.
Auch wenn um die Geschichte der Anabaptisten, der Mennoniten, der Täufer, auch nach diesen über 30 Kilometer Wanderweg viel Geheimnis bleibt.
Der Michael Sali berichtet über den neuen Kulturweg und eben über die bewegte Geschichte der Täufer im Berner Jura. Eine andere bewegte Geschichte, das ist die der Katholiken. Es ist gar noch nicht so lange her, da hat man die Katholiken in unserem Land als unsichere Patrioten angeschaut. Wir berichten darüber in 3 Minuten, einen Tag vor dem 1. August. Das ist der Seis am Samstagabend mit der Sendung Zwischenhalt, jetzt 20 vor 7. Also, es ist gar noch nicht so lange her, dass man Katholiken in unserem Land als unsichere Patrioten angeschaut hat. Bei der Gründung vom Bundesstaat 1848 hat die liberal-freisinnige Mehrheit der katholischen Bürger nicht ganz traut, weil die einem Papst zu Rom gefolgt haben. Und die Katholiker selber haben sich bis Mitte 20. Jahrhundert als Bürger von der zweiten Klasse empfunden. Der Friburger Historiker, der Urs Altermatt, hat ein Buch über die Zeit geschrieben mit dem Titel «Konfession, Nation und Rom». Darin redet er über den Rückzug von der Katholiken in eine Art Sondergesellschaft, wo es für alles und jedes einen Verein gegeben hat, weil sonst eben zu wenig akzeptiert gewesen sind. Katholiken haben so ihre Identität können bewahren und sich später dann für die liberale Gesellschaft geöffnet. Die Heidi Kronenberg im Gespräch jetzt mit dem Professor Urs Altermatt.
Sie selber, Urs Altermatt, sind im Kanton Solothurn aufgewachsen. Sie sprechen in Ihrem Buch Konfession, Nation und Rom vom Milieukatholizismus. Was bedeutet der Milieukatholizismus im Solothurnischen in den 40er und 50er Jahren?
Im Kanton Solothurn war ein Milieu um die CVP herum. Die Kirche war natürlich auch da, das war klar. Aber die CVP war eigentlich das Entscheidende. Ganz am Schluss kommt es darauf an, dass man CVP stimmt oder eben freisinnig stimmt oder sozialdemokratisch stimmt. Nun, um das zu gewährleisten, auch mit Hilfe der Kirche hat man dann so ein ganzes Vereinswesen aufgebaut. Es gab Jungwach, dann Jungmannschaft, es gab katholische Pfadfinder, Blauer Ring, dann Müttervereine für die Frauen, Arbeiterinnenvereine für die Angestellten, Es gab Männervereine. Im Solothurnischen gab es meistens zwei oder drei Musikgesellschaften. Also eine spielte konservativ, die andere spielte, wenn Sie sollen, freisinnig und die dritte spielte sozialdemokratisch. Und es gab drei oder vier Metzger bei uns im Dorf. Und wir mussten immer zu dem Metzger gehen, der am weitesten weg war. Das habe ich nie begriffen. Also später ist es mir dann klar geworden, das war eben ein katholischer, christdemokratischer Metzger. Es gab auch Illustrierte. Wir haben nie das sogenannte gele Heftli gehabt, sondern die Woche. Die Woche, das war eine katholisch geprägte Illustrierte. Das ist so das Leben gewesen in den 50er Jahren. Und das meine ich eigentlich, wenn ich jetzt etwas biografisch dran gehe, unter Milieu.
Schauen wir nun die Geschichte der Schweizer Katholiken im 19. Jahrhundert genauer an. Es gab eine massive Spannung zwischen liberalen und konservativen Kräften. Wovor, Urs Altermatt, hatten denn eigentlich die Katholiken Angst? Wogegen stemmten die sich?
Ich glaube, hier muss man das Wort Kulturkampf brauchen. Es war ein Kampf der geistigen Mächte um die Vorherrschaft der Menschen. Und es war ein Kampf, dieser Kulturkampf gegen die moderne Welt. Und diese moderne Welt ist von den Päpsten und Bischöfen apostrophiert worden mit Sozialismus, Liberalismus natürlich, alle Ismen, die man aufzählen kann.
Industrialismus.
Industrialismus. Also, aber es war in der Tat Angst vor der modernen Welt. Und auf konservativ-katholischer Seite hatte man Angst, den Einfluss auf die Schule zu verlieren, auf die Familie, Ehegesetzgebung, ein Stück Heimat zu verlieren, dass man häufig eben mit religiösen, konfessionellen Etiketten versehen hat.
Sie sprechen vom Gang der Schweizer Katholiken ins Ghetto als Reaktion auf Liberalismus und Moderne, eben im Zusammenhang mit diesen Begriffen, die Sie jetzt ausgeführt haben. Was machte dieses katholische Ghetto aus?
Also das Wort Ghetto, das habe ich nicht selber erfunden, sondern es war eine Metapher, die man gebraucht hat, hüben und drüben, ein Bild für den Rückzug der Katholiken in eine Art Sondergesellschaft, wenn ich Englisch sprechen würde, Subculture, also eine Subkultur. Aber was will ich damit sagen? Eben, dass die Katholiken oder die konservativen Katholiken, die kirchentreuen Katholiken, von der Wiege bis zur Bahre sich eine Art Gegengesellschaft aufgebaut haben, ja, gegen die dominante national freisinnige Gesellschaft. Das heißt, ein guter Katholik wäre dann in einen katholischen Kindergarten gegangen mit Schwestern, wenn es gut ging, dann in eine katholische Schule. Also in St. Gallen gab es solche katholische Schulen, die man besuchen konnte. Dann in ein katholisches Kollegium in der Innerschweiz, in Schwyz, Stans, Engelberg, Einsiedeln.
Ingenbohl später?
Für die Mädchen Ingenbohl, Menzingen. Dann natürlich an die Uni Freiburg und nicht an Ketzer-Universitäten wie Zürich oder Basel oder Bern. Dann hat man sich in einer katholischen Krankenkasse versichert. Die wenigsten Leute heute wissen, dass in der Krankenkasse Concordia eigentlich eine katholische Krankenkasse aus dieser Gesellschaft ist. Da sind jetzt auch die Reformierten dabei.
Also da war ja eine sehr große Energie drin in diesem Milieu- und Organisationskatholizismus. Woher nahmen die Katholiken denn die Kraft, das alles aufrechtzuerhalten, zu gründen, durchzuziehen, auch gegen Widerstand durchzuziehen?
Man muss das einfach ganz simpel einmal so sehen. Schweizer haben eine Begabung, sich zu organisieren. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass wir eben eine demokratische Gesellschaft sind. Nun, diese Vereine hatten ja den Sinn, die Identität zu bewahren. Und das war natürlich bei den nicht nur bei den Katholiken, die Freisinnigen, die Reformierten und so weiter organisieren sich auch so, weil man über diese Organisationen Einfluss in der Gesellschaft sucht.
Nun, Sie haben ja den Satz geprägt, der Weg der Schweizer Katholiken ins Ghetto war Voraussetzung für den Weg aus dem Ghetto. Also heißt das, eine Parallelgesellschaft war nötig, damit die Katholiken den Anschluss an die Moderne dennoch schafften, gewissermaßen in einem zweiten Anlauf und dann eben selbst bestimmt.
Ich weiß, dass der Satz etwas paradox tönt, aber ich liebe solche paradoxe Sätze. Es hat sehr viele im Buch, die so formuliert sind. Ich will damit sagen, dadurch, dass die Katholiken diese Sondergesellschaft aufbauten, bauten sie eine Machtposition auf, also schützten sie sich gegen die Umwelt und bauten eine Machtposition auf, um von dort her sich zu integrieren. Also das ist ein bisschen die Ausdeutschung. Man kann es noch etwas paradoxer formulieren. Die Vereine, die sie bilden, sind ja ein modernes Mittel, das die Päpste gar nicht gerne hatten im 19. Jahrhundert. Also Vereine bilden, das war nicht die Sache der Päpste. Das, ja, dann beginnen ja die Leute sich zu organisieren und so weiter. Aber das machten die Schweizer Katholiken, die fragten da nicht lange, ob das möglich sei oder nicht. Und mit diesen modernen Mitteln hatten sie, das ist das Paradoxe, antimoderne Ziele. Also sie wollten damit den Sozialismus verhindern, den Liberalismus und all diese Ismen. Und dadurch, das ist das Paradoxe an der Entwicklung, wir sprechen ja von einer 100-jährigen Entwicklung, modernisierten sie sich selbst. Also indem sie in Kontakt treten mit der Welt, beginnen sie einen Austausch mit dieser Welt und beginnen auch die Werte dieser Umwelt anzunehmen. Und das scheint mir, das ist ungeheuer wichtig auch für die heutige Diskussion, wenn wir von der Integration der Muslime zum Beispiel sprechen.
Einst prallten Katholizismus und Liberalismus im Kulturkampf aufeinander. Heute ist die Auseinandersetzung mit anderen Religionen angesagt, insbesondere mit dem Islam. Wir leben ja definitiv in einer multireligiösen Gesellschaft. Urs Altermatt, sehen Sie Parallelen zwischen den Katholiken von einst und den Muslimen von heute in der Frage der Integration?
Jein, jein. Beide waren zum Teil Einwanderer, also der Innerschweizer, der in Zürich sich niederließ, dort Arbeit suchte, war auch ein Einwanderer in einer für ihn fremden Welt. Also das ist die Parallele. Aber, und das kommt hinzu jetzt, nachdem sich die Schweiz und die Nationalstaaten konsolidiert haben, ja, das ist ein Unterschied zu 1850, sind die meisten Einwanderer muslimischer Religion doppelt fremd. Sie sind nicht Christen. In einer christlich oder säkularisiert christlich geprägten Umwelt. Und sie sind auch national fremd. Sie sind nicht Schweizer. Was den Nidwaldnern nicht abgesprochen wurde. Sie waren nur schlechte Schweizer, ja, damals. Aber hier haben wir natürlich eine doppelte Fremdheit. Und deswegen plädiere ich auch immer wieder, erstens, dass man anerkennt, dass Menschen mehrere Identitäten haben können, dass das zu unserer heutigen Welt gehört. Und zweitens, dass man die Integration, und ich weiß, das ist ein ketzerischer Gedanke, dass man die Integration am meisten fördert, indem man sie politisch integriert. Und dafür ist das Beispiel der Schweizer Katholiken, die sich eben lange als Bürger zweiter Klasse verstanden haben, das Beispiel, wie eine Integration machbar und möglich ist.
Der Urs Altermatt, Geschichtsprofessor an der Universität Fribourg, im Beitrag von der Heidi Kronenberg. Die Angabe zum Buch von Urs Altermatt heisst, es heisst «Konfession, Nation und Rom», erschienen im Huber Verlag. Morgen Morgen um 8:30 nehmen wir das Thema hier nochmal auf in der Sendung «Perspektive auf DRS 2». Deren sei es am Samstag zu Abend mit der Sendung Zwischenhalt und jetzt dann gerade mit dem Glockengeläut zum Sonntag. Und das kommt zum 1. August von der katholischen Kirche St. Martin von Tafos, Kanton Fribourg. Der einzige rein deutschsprachige Bezirk vom Kanton ist Sensenland, ein fruchtbares Weizhügelland, geschmückt mit stattlichen Dörfern, heimeligen Bauernhöfen, aber auch mit stattlichen Landsitz und verschiedenen Kapellen aus früheren Zeiten. Und zum Hauptort vom ganzen Bezirk ist 1848 Tafos bestimmt worden. Es liegt in einer flachen Mulde vom leicht gewellten, gut bebauten Sensler Mittelland an der Kreuzung von der wichtigen Verbindungsstrasse Fribourg-Schwarzenburg schon fast vor dem Tor zur Hauptstadt. Und wo die im 12. Jahrhundert gegründet worden ist, ist die Urpfarrei Tafos schon lange die Mutterpfarrei in der Region gewesen. Die Anfänge von dieser wird in der Zeit vom frühen Mittelalter vermutet. Spätestens seit dem 10. Jahrhundert hat es dort eine Kirche gegeben. Die alte Parochialgemeinde soll ursprünglich mehr als die Hälfte vom jetzigen Sensler Bezirk umfasst haben. Auf jeden Fall ist sie vor dem Mittelalter bis in die Neuzeit die grösste Landpfarrei von Fribourg gewesen. Durch die Ablösung und Entstehung von Tochterpfarreien ist sie schrittweise auf die heutige Grenze abgeschrumpft. Zum 21. Jahrhundert präsentiert sich Tafos als vitales, subregionales Zentrum mit 2700 Einwohnern. Aber der Platz als dörflicher Mittelpunkt hat sich der Kirchenbezirk mit Gotteshaus, Pfarrhof, Pfarreiwirtschaft und einem rustikalen Sensler Heimatmuseum, einem ehemaligen Sigristenhaus, bis jetzt können trotz allen Umbrüchen bewahren. Der Chor und das Langhaus von der St. Martinskirche ist Ende der 1780er Jahre neu gebaut und vor 40 Jahren erweitert worden. Der Turmchor kommt aber aus dem 13. Jahrhundert und der markante achteckige Chorturm mit offenem Glockenstuhl mit verschindeltem Spitzhelf ist aus dem 16. Jahrhundert. St. Martin hat einen wahren Kirchenschatz an Sakralkunst vom 15. bis 18. Jahrhundert. Darunter auch das ausdrucksvolle, monumentale Chorbogen-Kruzifix vom Bildhauer Hans Ging. Das Glüht, das sind vier Glocken von vier verschiedenen Güssern. Für die schwere C-Glocke hat der Stadtfriburgermeister Franz Bartholomäus Reif 1650 eine siebenjährige Garantie abgegeben, aber er hätte anscheinend auch eine 50-fach längere Garantie geben können. Die drei jüngsten Glocken datieren aus dem letzten Jahrhundert, die zweitkleinste von 1810. Und dort drin steht, ich rufe die Treue, Gott zu loben. Thank you. Der Zwischenhalt auf der Seis, und das sind die Glocken von der katholischen Kirche St. Martin von Tafos, Kanton Fribourg.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.